Hello, this is Thilo Sarrazin.
Hallo, das ist Thilo Sarrazin.
I'm glad to speak to you on BBC.
Ich bin der Glückliche, der auf BBC zu Ihnen spricht.
Have your say all over the world.
Hab dein Sagen über die ganze Welt.
I am the author of a book.
Ich bin der Autor von einem Buch.
Which can be named in English.
Welches kann in Englisch benannt werden.
The Germany is
der Deutschland
doing itself away.
Ist, tut sich selber weg.
It has been a very successful.
Es war ein sehr unerfolgreiches
kontroverses
Buch ist es noch.
It deals with the three issues.
Es handelt von den drei Themen.
Firstly, the German is shrinking. The generation is the one third. The smaller than the generation before.
Der Deutsche ist am Schrumpfen. Jede der Generationen ist ein Drittel kleiner als die Generation zuvor.
The brightest people get the fewest babies.
Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
Und drittlich. If we need,
wenn wir was wirklich brauchen, dann sind das bessere Englischlehrer.
SWR3.
Komport Nummer 249, Killswitch. Hallo und herzlich willkommen zum 249. Komport, den ich am heutigen stürmischen und völlig verregneten Freitag, dem 4. Februar 2011 aufgenommen habe. Mit dem Killswitch und dem Schwafazin, wie es SWR 3 interpretiert, als Intro, ist mir aus deren Scherz des Tages oder irgendwie sowas Podcast entgegengepurzelt. Und da konnte ich dann irgendwie nicht anders, als den einfach mal irgendwo einzusetzen. Weil der Kehl ist ja einfach nur lächerlich. So, jetzt haben wir eine entsprechende Uhr, die erstmal starten muss. Damit das iPhone nicht noch nasser wird.
It is 12:38.
Ja, noch 2, 1, 0 Sekunden. Ja, inhaltlich habe ich heute mal wieder die gleiche Aufteilung wie sonst auch, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mietmeldungen vom LHC. Ach, sie ist die Falschmeldung von Golem, habe ich gar nicht genügend gewürdigt. Egal. Wobei Politik im ersten Teil einfach mal heißt, ich habe einfach mal alles, was mir irgendwie zu Ägypten in die Finger gefallen ist, mir geschnappt, weil da ist ja gerade irgendwie lustige Revolution, beziehungsweise nicht ganz so lustige, weil da werden schließlich Leute umgebracht. Aber da ist jedenfalls Revolution gegen Mubarak. Und irgendwie verhält sich keine Regierung da so ernsthaft zu. Aber ja, dafür gibt es im zweiten Teil dann alles, was da sonst noch so irgendwie an Politik rumlag. Und im dritten Teil, wie gesagt, Tech, Space, Mafia, Mietneuem vom LHC. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, indem ihr weiterhört, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich eine Atommeldung versteckt. Ein paar Mafia-Meldungen, Neues vom LHC, Neues vom Shuttle, was wieder auf dem Launchpad rumsteht, ein paar Fanboy-Nachrichten, darunter einen gerüchteten Termin, wann denn nun das nächste iOS-Update 4.3 rauskommen könnte und mehr. 7 Grad, angeblich light rainiger, kann ich nicht bestätigen, und angeblich sogar partly sunniger, auch das kann ich nicht bestätigen. Grüße, die 7 Grad fühlen sich wie 4 oder 5 an. Der Wind macht stürmische 20 bis, was waren es, 54 km/h. Also die 54 sind das stürmische 20, geht ja noch. Aber ja, das hört man hier ja auch. Plus ich habe das 3G-iPhone nicht komplett entwässert gekriegt gerade. Naja, so, da bin ich dann wieder. Miet. Wenn das Wasser nur in der Mitte von Displays müsste es eigentlich gehen. Aber ja, Miet einer Atommeldung, die nämlich aus dem Heiseticker gefallen ist. Der russische Botschafter bei der NATO, Dmitri Rogozin, meinte so frei nach dem Motto, ja, mit Stuxnet hätte man ein zweites Tschernobyl backen können. Na, weil in Stuxnet ist ja auch eine Komponente drin gewesen, die mutmaßlich mitten in einem AKW ausbrechen sollte. Und wenn so ein AKW sich plötzlich nicht mehr so verhält, wie die Steuerung es eigentlich vorschreibt, dann ist das durchaus nicht unmöglich, dass es da zu einem großen Boom kommt. Aber ja, wie Reuters berichtet, hat Rogozin die NATO aufgefordert, ihn im Stuxnet-Komplex weiter zu ermitteln. Stuxnet sei aus Sicht des Botschafters wie eine Sprengmine zu bewerten. Ja, läuft in die Kategorie ja, da ist jemand bereit, oder beziehungsweise da hat jemand keine andere Option mehr, als mit irgendwelchen A-Bomben zu schmeißen. Und anstatt mit einer A-Bombe zu schmeißen, schmeißt er mit dem Stuxnet-Vieh. Das macht auch Boom. Aber ja, also von daher ist nachvollziehbar, wie er auf die Idee kommt, aber ja. So, dann habe ich mir am Samstag Street View 2 aufgeschrieben. Google Street View Autos kommen nach Deutschland zurück. Berlin, die Kameraautos, die Bilder für den Straßenatlas Google Street View gemacht haben, kommen wieder nach Deutschland. Die Fahrzeuge mit den markanten Kamerablock auf dem Dach sollen von Ende März an wieder auf deutschen Straßen unterwegs sein. Die Aufnahmen sollen dazu dienen, die Informationen auf den aktuellen Stand zu bringen, teilte Google mit. Street View war in Deutschland auf heftigen Widerstand von Politik, Politik, Politik und Politik und ein paar vereinnahmten Datenschubsern gestoßen. Im November ging der Dienst zunächst für die 20 größten deutschen Städte online. Na, oder anders ausgedrückt, ich rechne damit, dass Trulse-Eigner mal wieder so tut, als würde sie Verbraucher schützen wollen, indem sie heiße Luft labert. Aber wenn es dann darum geht, Verbraucher zu schützen, zum Beispiel vor Dioxinen oder vor Pestiziden, da ist sie dummerweise extrem zahnlos. Aber ja. Na, aber hey, Trulse halt. So, dann gibt's Neues von der Mafia, nämlich einen Anti-LSR-Brief. Der Bundesverband Deutscher Pressesprecher hat sich nämlich an SLS gewandt und einen Brief geschrieben, dass sie das Leistungsschutzrecht irgendwie nicht so richtig tüfte finden. Und das hat dann der Eagle Club geleakt, in Anführungszeichen. Geleakt ist da nicht wirklich, aber ja, also die haben jedenfalls das veröffentlicht, dass es da einen Brief gibt. Und ich latsche mal hier über das Wiesending und nicht mitten durch die riesengroß aussehende Pfütze. Auch wenn meine Schuhe wasserfest sein könnten. Aber ja. Also auch der Verband Deutsche Pressesprecher wünscht kein Leistungsschutzrecht. Logischerweise. So, dann gab es, habe ich bei Boing Boing gefunden, eine Aussage von Francis Ford Coppola. Bekannt und berühmt durch, naja, also der hat irgendwie eine Menge Urheber gerechtet. Uhren gehoben oder so. Und der hat in einem Interview with the 99% ein paar interessante Dinge gesagt. Wie, naja, also ne, hier die Geschichte mit von wegen, ja, man muss davon leben können, wenn man irgendwelche Sachen urhebt. Das ist eigentlich erst eine ziemlich neuzeitliche Idee. Ja, plus, man baut ja immer auf Sachen auf. Und von daher ist alleine die Idee, dass irgendwie der letzte Urheber jetzt irgendwie ganz dolle bezahlt werden soll und davon leben können soll, obwohl irgendwie 99% von dem, was er da nutzt, basieren auf Dingen, die es vor ihm schon gab, das wohnt irgendwie in der Kategorie komisch. Und da sagte oder schrieb er dann, I once found a little excerpt from Balzac. He speaks about a young writer who stole some of his prose. The thing that almost made me weep, he said, I was so happy when this young person took from me, because that's what we want. Na, also so frei nach dem Motto, da gibt's irgendwie Balzac, der hat mal gesagt, so ja, gab's irgendwie einen jungen Schreiberling, der hat halt von mir geklaut. Und ich war da total glücklich drüber, weil das nämlich im Wesentlichen heißt, dass das, was ich gemacht habe, auch weiterlebt. Und nicht dann aufhört, sich weiterzuentwickeln, wenn ich mein Leben aushauche. Ist so Kern der ganzen Botschaft. Na, oder anders ausgedrückt, es gibt Leute, die auch heute immer noch richtig große Tiere in der Content-Mafia sein könnten, die aber in Wirklichkeit der Meinung sind, ja, nö, bedient euch. Haut rein. Na, weil, dann bestehen die Sachen weiter. Dann ist halt nicht so, dass mit dem Ableben von irgendwelchen Künstlern plötzlich deren ganze Kunstgeschichte sich in Wohlgefallen auflöst, weil niemand darf das nutzen. Und wenn dann mal irgendwann Jahrtausende später die Urheberrechte nicht weiter verlängert werden für die Verlage. Dann dürfte man, aber dann ist keiner mehr interessiert. Ja, ich meine, das lohnt ja dann auch nicht, ne? Also, ja. You have to remember that it's only a few hundred years, if that much, that artists are working with money. Artists never got money. Artists had a patron, either the leader of state or the Duke of Weimar or somewhere, ne? Auch Goethe ist ja, hat ja von seinen Büchern nicht gelebt, sondern Goethe ist finanziert worden von einem Adligen. Ja, aber von daher fand ich irgendwie interessant, hab's da mal mitgenommen. Aber wenn ich das hier komplett vorlesen würde, dann wäre das zu lange. So, dann ist die EU-Kommission übrigens bei ertappt worden, wie sie Raubmord kopiert hat. Nämlich an einer Übersetzungssoftware von Sustran. Da hatten sie sich irgendwie die Rechte eingekauft, dass sie die irgendwie nutzen dürfen und haben auch immer brav die Weiterentwicklung bezahlt. Und irgendwann haben sie halt nicht mehr die Weiterentwicklung bezahlen wollen und wollten jetzt eine neue Ausschreibung, dass irgendjemand anders das Zeug weiterentwickelt. Aber die Rechte da irgendjemanden dran weiterentwickeln zu lassen, hatten sie nicht. Oder anders ausgedrückt, die EU-Kommission hat Raubmord kopiert. First Strike. Na, also wer jetzt hier irgendwie ständig der Content-Mafia an irgendwelche Körperöffnungen kriecht, hat gefälligst sich nicht dabei erwischen zu lassen, wie er Raubmord kopiert. Und zwar nicht ein einziges Mal. Na? Wenn doch angeblich die geistigen Umnachtungsrechte so wichtig sind und man doch alles dafür tun muss, dass die weiter ausgedehnt werden. Und jeder, der irgendwie sich mal nicht dran hält, sofort erschossen werden muss. Ja, dann gelten diese Forderungen aber gefälligst auch für die Leute, die diese Regelungen erlassen. Na? Holier than thou ist nicht. Von daher, zack. Habe ich mir am Sonntag aus Telepolis geklaut. Am Samstag hier reingeklebt habe ich den Kaspersource, nämlich der Quelltext von Kaspersky's Antivirensoftware, soll angeblich im Internet aufgetaucht sein und laut Infodatei im Jahr 2008 bei Kaspersky gestohlen. Die letzten Änderungen an dem Code wurden 2007 vorgenommen und der soll übrigens authentisch sein. Oder anders ausgedrückt, man kann sich irgendwo einen 3 Jahre alten, 4 Jahre alten Virenscanner Source angucken. Hui! Ob das dann noch irgendwas bringt, ist dann die andere spannende Frage, weil ich gehe mal davon aus, dass der sich in der Zwischenzeit geringfügig weiterentwickelt haben könnte. Hüsteln. Na, also genau genommen gehe ich davon aus, dass der sich sogar massiv weiterentwickelt haben könnte. Weil wenn er das nicht hat, dann ist er ja stehen geblieben und dann würde ich da kein Geld für ausgeben wollen. Ich meine, würde ich eh nicht, von daher. So, auch am Samstag habe ich mir das Amazon-Passwort reingeklebt hier, weil ganz offensichtlich man bei Amazon mal irgendwann gab es eine Umstellung des Passwort-Hash-Algorithmus und die haben irgendwie noch alte Hashes in der Datenbank und solange man da irgendwie noch ein Passwort mit einem alten Hash hat, braucht man nämlich das Passwort gar nicht richtig treffen, sondern nur die ersten so und so viel Zeichen, Groß-Kleinschreibung ist Wurst, Sonderzeichen habe ich keine Ahnung, ob die da drin vorkommen, aber jedenfalls passen dann da irgendwie mehr als ein Passwort auf das Passwort und das ist ganz offensichtlich nicht gut. So, was da allerdings helfen soll, wenn man irgendwie einen Account hat, der alt genug ist, dass das Passwort eben noch so ein Generic-Matching-Passwort ist. Einmal das Passwort ändern, es muss noch nicht mal mehr auf einen neuen Wert gesetzt werden. Dann ist man sicherer. Was dann irgendwie die Frage aufdrängt, warum Amazon da nicht irgendwie mal eine E-Mail rumschickt und sagt, ach übrigens, wir haben da übrigens ein Sicherheitsloch. Na, weil die können im Zweifelsfall ja sogar wissen, wer denn so alles betroffen ist. Aber bisher ist mir zumindest nicht begegnet, dass sie Mails rumgeschickt hätten. Und mir ist auch keine Mail begegnet. Aber ja. So, dann hat es nicht lange gedauert und Xpire ist offen. Da hat sich nämlich eine Firma Skip AG, SCIP, hingesetzt und hat mal das Firefox-Plugin von dem Xpire-Scheiß genommen und geringfügig erweitert. Nämlich um eine Speicherfunktion für die Keys. Lokale Speicherfunktion. Das ist noch nicht so die vollumfassende Mega, super, hyper, super, duper, alles Wegspeicherlösung, aber es ist immerhin schon mal ein hier, guck mal, euer zum Zeitpunkt X kann man sich das dann aber nicht mehr angucken. Ding ist schon geknackt. Na, plus, wenn es auch in der Lage ist, die lokal gespeicherten Keys als erstes abzufragen, dann kann man auch diese ganze Capture-Scheiße noch umgehen. indem man dann nämlich sich die Keys einfach immer lokal abspeichert. Dann kann man sich die Bilder so lange und so oft und so beliebig angucken, wie man Bock drauf hat. Und so viele Screenshots von machen, wie man will. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Na, oder anders ausgedrückt, diese ganze Xpire-Scheiße, die halt schon ohnehin eine Totgeburt war, ist jetzt schon offen. Alles, was es jetzt noch bräuchte, um das Ding richtig komplett zu töten, ist, es müsste jemand einen Caching-Key-Server hinstellen und das Plugin entsprechend dahingehend aufbohren. Das ist so schwer nicht, ne? Aber ja, dafür, damit das lohnt, bräuchte man erstmal überhaupt eine Verbreitung von dem Scheiß. Und also drücken wir es mal vorsichtig aus. Ich hätte zumindest nicht gehört, dass dieser Xpire-Scheiß sich irgendwo verbreitet hätte. Oder wie es beim CSU-Netzkongress ein CCCler so richtig sagte, so ja, also mit den offensichtlichen Problemen von dem digitalen Radiergummi-Dings, fragt Dorothee Bär, ja, was ist denn das Problem mit dem digitalen Radiergummi? Ja, es funktioniert nicht. Gelächter im Publikum. Ja, es funktioniert nicht. Ja, das reicht eigentlich schon. Aber ja, also der Xpire-Dreck ist hier jedenfalls schon offen. So, am Dienstag habe ich mir hier den Intel-Chip-Fehler reingeklebt. Und zwar gibt es bei den beim Chipsatz zur neuesten CPU Sandy Bridge, da ist ein bisschen Sand ins Getriebe geraten. Und zwar ist es so, dass irgendwie bei dem Chipsatz ein Transistor ist wohl irgendwie kaputt oder nicht richtig oder wie auch immer. Jedenfalls funktionieren von den angebotenen SATA-Anschlüssen funktionieren einige nicht richtig, beziehungsweise verlieren halt irgendwann Daten oder werden lahmarschig, das reicht ja schon. Und das ist Intel aufgefallen und die haben festgestellt so, ups, das ist auch nichts, was man irgendwie jetzt trivial mal eben per BIOS fixen kann, sondern da ist die Hardware halt im Arsch und alles, was man tun kann, ist die Hardware austauschen. Und da haben sie wohl irgendwie angekündigt, ja, große Rückrufaktion. Angeblich sollten auch noch keine Boards davon im Handel sein. Unangeblich sind dann wohl auch schon irgendwie Rückrufaktionen von Boardherstellern aufgetaucht oder anders ausgedrückt. Es gibt tatsächlich Boards im Handel, darunter irgendwelche Notebooks. Huch. So, die Frage, die sich dann in Apple-Kreisen auch gleich aufdrängte, war, könnte es sein, dass Apple vielleicht mit dem Chipsatz was geplant haben könnte und damit jetzt Pläne einkassieren müssen? Naja, im Zweifelsfall nur, wenn sie schon eine Produktionslinie hochgefahren haben. Weil ansonsten wartet man einfach, dass die Boards mit dem korrigierten Chipsatz rauskommen. Das dauert halt ein Stücken und dann fährt man dann eben die Produktionslinien hoch. Aber es gerüchtete ja auch schon irgendwo, MacBook Pros würden jetzt gerade wieder seltener. Boah, keine Ahnung. Ich will immer noch ein MacBook Air, nachdem ich letzte Woche am Wochenende mal wieder eins befingert habe. Aber ja. Stimmt eigentlich auffallend. Kann ich mir diese in der kommenden Woche, wo ich eh nicht zur Arbeit muss, weil ich nämlich noch Resturlaub deponieren konnte, könnte ich ja mal den OP-Monatstag nutzen, um mir ein MacBook Air zu legen. Aber ja. So. 12 Uhr. Dann ist am Montag das Chamonix-Ergebnis, das LHC-Ergebnis rausgefallen und es gab auf die zwei wesentlichen Fragen, nämlich mit welchem Energielevel, 3,5 TeV oder 4 TeV und 2012 ja oder nein, gab es Antworten, nämlich 3,5 und ja. Also Trick ist, die hatten irgendwie, Freitag war ja das Meeting zu Ende und ich habe mir dann da auch in Ruhe nochmal Slides angeguckt, die da rumstanden und da gab es dann irgendwie eine quasi Abschlussveranstaltung, so ja, hier unsere Vorschläge. 2012 empfehlen wir ja, Sternchen, wenn technisch nichts dazwischen kommt, ne, ist ja logisch. Und zweitens 4 TeV, naja, also an sich gibt es kein lautes Veto, aber da ist die Gefahr von einem Quench halt höher, dass ihnen also halt sowas wie was war es, 2007 passiert, wo es ihn halt an einer Stelle eine Verbindung gerissen hat, dann ihn Helium ausgestiegen ist und es ihn den Ring für 2 Jahre gekostet hat. Beziehungsweise wahrscheinlich hätten sie innerhalb von einem Jahr den Ring wieder starten können, nur nachdem ihnen aufgefallen ist, sie haben da offensichtlich ein Problem, sind sie halt vorsichtiger rangegangen. So, und jedenfalls war ihnen die Gefahr zu groß, plus das Medienecho, wenn ihnen nochmal ein Quench in der laufenden Maschine Monate kosten würde, das wäre halt nicht gut. Und entsprechend war dann irgendwie so meine Empfehlung von dem Autor von den Slides da 3,5 TeV. Weil 3,5 TeV haben sie offensichtlich im Griff. Sie hatten ja nicht einen einzigen Beam-Induced Quench, den sie nicht bei irgendwelchen Quench-Tests selber produziert hatten. Na, das ist ja das Spannende. Sie haben ja selber die Maschine bis ans Limit getrieben, absichtlich, um zu gucken, was macht Rums. Und ja, also Ergebnis war dann jedenfalls so, ja, okay, also 2012 Tendenz, ja. Na, also da muss Ihnen jetzt schon irgendwie was Großes in die Quere hüpfen. Aber dieses Jahr erstmal weiter mit 3,5 TeV. 4 TeV kann man ja nächstes Jahr eventuell noch machen. Also komplett ausgeschlossen ist es nicht, aber da sagen sie halt nichts. Und nachdem so ein Meeting in Chamonix irgendwie einmal im Jahr passiert, vermute ich mal, dass sie nächstes Jahr die Frage 3,5 oder 4 nochmal auf dem Tapet haben. So, dann ist mir auch der offizielle Kalender in die Finger gefallen, wie es denn nämlich weitergeht. Beziehungsweise es gab irgendwie ein Interview mit, also in irgendwie einer CERN-Veröffentlichung gab es ein Interview mit den Führungsköpfen da. Und zwar weiter geht es so, dass jetzt heute, Freitag, 4. Februar, der letzte Tag ist, wo alle noch im Tunnel rumtoben können. In der Zwischenzeit haben sie über Nacht schon diverse Powering-Tests gemacht, also überall da, wo die Kryo dann schon wieder grün genug war. Haben sie mal geguckt, ob sie denn irgendwie auf den Rechnern da wieder Strom reinlassen können in diverse Systeme. Und wenn ihnen irgendwas um die Ohren geflogen ist, konnten sie halt gleich am nächsten Tag wieder runter in den Ring und da rein. Und ansonsten ist also heute der letzte Tag, wo sie noch offen sind. Und danach machen sie zu. Powering-Tests und alles, also Tests mit ohne Beam für 2 Wochen war es, glaube ich. Und am 21. wollen sie dann ganz hochoffiziell wieder Protonen in den Ring reinhauen. Da wollen sie dann 3 Wochen brauchen. Und am 14. März soll es dann losgehen wieder mit Physik. Und zwar erstmal irgendwie dann, wie war das, 2 Wochen und dann ist schon wieder ein Technical Stop. So wie irgendwie gefühlt alle 2 Wochen ein Technical Stop dieses Jahr ansteht. Stimmt nicht ganz, es gab irgendwie rund um Ostern gibt es eine größere Lücke, wo kein Technical Stop kommt, weil der hätte zu Ostern stattfinden müssen und da wollen die auch nicht. Von daher, ja. Also jedenfalls, LHC fängt dann demnächst an, wieder interessanter zu werden. Für mich. Wenn es euch nicht interessiert, dann für euch nicht. Wenn es euch interessiert, wisst ihr im Zweifelsfall, wo ihr an Daten rankommt. LHC-Portal.com findet man diverse Links und da kann man auch mal draufklicken. Nicht alles davon funktioniert. Irgendwelche Sektortemperaturanzeigen funktionieren nicht. Dafür funktionieren andere Temperaturanzeigen. Und nachdem sie das Cryo-Vista auch wieder begrünt haben, ist es auch nicht mehr so blau. Da waren ihnen irgendwie 4 Sektoren abhanden gekommen an Cryo-Informationen. Das war dann zum Schluss auch nicht mehr hübsch. Aber ja, also LHC geht dann demnächst wieder weiter. Wo es auch weitergegangen ist, im Dunstkreis Space. STS-133 ist nämlich wieder rausgerollt. Und zwar in der Nacht zu Dienstag ist Discovery mit Stack wieder zum Pad gefahren worden. Und da ist, wie war das, irgendwie alles so weit im Moment grün, dass sie am Termin 24. Februar für den ersten Startversuch festhalten. Und dann hoffe ich mal drauf, dass sie dann dieses Mal wenigstens in Orbit kommen. Weil ich meine, so langsam wäre es mal echt an der Zeit, dass mal wieder ein Shuttle fliegt. Und 24. Februar kollidiert irgendwie nicht mit LHC-Events. Ja, ich meine, den LHC habe ich mir eigentlich nur als Shuttle-Ersatz rangekarrt. Weil das sind schließlich jetzt nur noch 3 Shuttle-Flüge. Und dann ist da Feierabend. Aber ja. So, Scherz ist, dass sie am Pad jetzt dieses Mal keinen ganzen Monat brauchen. Einfach deswegen, weil unter anderem die ganze Payload B ist ja immer noch voll. Die sind ja mit komplett voller Payload-B durch die Gegend gefahren. Müssen also hinten gar nicht groß aufmachen. Also zumindest nicht, um da Zeug rein und rauszuräumen. Aber ja. So, dann ist am Dienstag passiert, was irgendwie schon eine Weile zu vermuten war. Nämlich die letzten 2 zur völlig freien Vergabe vorgesehenen /8er IPv4-Blöcke sind vergeben worden. Und damit ist dann die Sonderregelung in Kraft getreten, dass alle regionalen Internet-Registries jeweils noch einen der verbliebenen /8er-Blöcke bekommen haben. Und zwar irgendwie in der großen Zeremonie gestern am Donnerstag. Und damit ist IPv4 dann auf dem absterbenden Ast. Da ist demnächst Feierabend. Weil jetzt gibt es keine neu den regionalen Internet-Registrierungsstellen zuweisbaren IPv4-Blöcke. Also zumindest keine, die man dann nicht irgendjemandem wegnehmen müsste. 127 wäre zum Beispiel verfügbar, 0 wäre verfügbar und 10 wäre verfügbar. Aber 127, da gibt es so eine 127.0.0.1, die man besser nicht für eine routbare IP-Adresse verwendet. weil die irgendwie regelmäßig auf Localhost auflöst. 10 ist ganz offiziell als freies Netz für alle freigegeben und 0, keine Ahnung, was an 0 ist. Wahrscheinlich wegen, das gilt als Netzwerkadresse. Netzwerkadresse für alles. Irgendwie so. Ja. So, dann gibt es Neues aus der Fanboy-Ecke. Da gab es irgendwie eine Meldung, dass eine Sony-App nicht in den App-Store gelassen wurde. Mit der Begründung, ja, da würden ja eine Sony E-Reader-App, da würden ja Bücher außerhalb von In-App-Purchases verkauft. Und da sollten doch Bücher nur per In-App-Purchase verkauft werden. Was dann irgendwie das große Buhai aufbrachte, dass irgendwelche Medienkonzerne rumgeblökt haben, so von wegen, ja, aber das hieße ja auch, dass die Kindle-App raus müsste, weil da kauft man ja auch Bücher mit ein. Naja, genau genommen kauft man bei der Kindle-App Bücher, indem man in einen Browser geschickt wird, dann in einem Browser irgendwelche Kaufaktionen vornimmt und hinterher in der Kindle-App dann übers Netz gekaufte Bücher runterlädt. Aber ja, also jedenfalls ist da irgendwie so eine Geschichte, da gab es irgendeine Regelung, die gab es auch schon ewig. Die hat Apple nur bisher nie so enforced. Und dann sind sie jetzt halt mal hingegangen und haben gesagt, nee, also hier, ne, Verkauf außerhalb von In-App-Purchases finden wir nicht lustig. Ist nicht, abgelehnt, zack. Und irgendwo gab es jetzt eine Angabe, so ja, also bis Ende März sollten gefälligst alle Verkaufsaktionen auf In-App-Purchase umgestellt werden. So, das hat dann irgendwelche Medienunternehmen wieder groß aufgeregt, so ha, und da machen sie ja einen 30%-Schnitt. Und die 30%, das ist doch genau das, was Amazon beim Kindle-Store für sich mitnimmt. Ja, ich meine, da gibt es eine ganz triviale Konsequenz. Dann werden halt per In-App verkaufte Kindle-Bücher 30% teurer. Dann sind die 30% für Apple mit dabei. Und Amazon macht immer noch seinen guten Schnitt. Mal ganz davon abgesehen, dass Amazon ja auch schon damit aufgefallen ist, dass die Preise unterboten haben von Verlegern und den Verlegern trotzdem das volle Geld bezahlt haben. Na, also, ja, fällt irgendwie in die Kategorie, ja, wenn einem der langweilig ist, dann kann man irgendwie sich da den Streit von irgendwelchen Content-Mafiosi mit Apple angucken. Na toll, hat sich jetzt schon wieder Wasser gezogen. Na, solange er noch funktioniert, ist ja noch alles in Ordnung. Warum halte ich eigentlich hier den Lautsprecher hier oben zu und es kommt trotzdem noch Wasser rein? Ja. So, dann gab es irgendwie eine Meldung von Samsung, dass nämlich der, die das Galaxy Tab keine 2 Millionen Mal verkauft worden wäre, weil sie hatten irgendwie auf einer Bilanzpresseveranstaltung verkündet, so ja, 2 Millionen, oder irgendwo gab es Zahlen, so ja, 2 Millionen hätten sie verkauft und auf der Bilanz-Telefonkonferenz haben sie dann gesagt, so ja, nö, verkauft heißt bei uns eigentlich nur, das ist bei uns aus dem Haus raus. Das ist aber nicht irgendwo bei Endkunden gelandet, sondern es kann durchaus auch sein, dass so diverse Mobilfunkbetreiber da irgendwie Millionen Stück von liegen haben. Ja, dann gab es irgendwie auch noch so ein Gerücht, so ja, die Return Rate, also die Rückgaberate von den Dingern, die wäre irgendwo 16%. Das haben sie dann allerdings gestern auch nochmal geleugnet, nö, die wäre bei 2, so wie beim iPad. Na, wenn sie 16% wäre, das wäre halt schon irgendwie schlecht. Aber ja. So, 12.10 Uhr haben wir es übrigens. Ich habe 12 Uhr gar nicht gehört. Dann gibt's eine Meldung zum Thema in 4.3 werden viele lustige Dinge möglich, zum Beispiel auch das Runterladen von der App. Was bisher halt nicht geht, weil wenn man irgendwie eine App kauft und die dann noch runterlädt, dann kann man sie noch nicht wieder löschen. Und das soll irgendwie in 4.3 möglich sein, wenn man da auf den ich möchte die Dinger durch die Gegend schieben Modus geht, dann hat auch eine noch im Download-Stadium befindliche App ein X wie weg damit. Fällt so in die Kategorie nice to have. Aber ja. So, dann gibt's eine Groupersage. Der hat nämlich bei Twitter fallen lassen, dass er damit rechnet, dass in 2 Wochen ein iOS-Update mit In-App-Subscription-Billing und Wi-Fi-Hotspot-Tethering für alle Carrier rauskommen würde. Na, weil also jetzt ist ja gerade großes Buhai, dass die Vorbestellungen fürs Verizon iPhone 4 waren irgendwie mal ganz kurz möglich und die sind relativ schnell ausverkauft gewesen. Erinnert mich irgendwie an ein iPhone 4 hier, aber ja. Ich meine, das Gerät ist jetzt 7 Monate alt und trotzdem verkauft es sich noch wie geschnitten Brot, wenn es bei einem neuen Provider in den USA landet. Die müssen echt große Krämpfe haben mit AT&T, aber ja. Und was dann nämlich auch in dieser Woche war, irgendwie The Daily, also die Rupert Murdoch iPad-Zeitung mit Abo-Modell. haben sie groß vorgestellt. Die ist jetzt irgendwie für 2 Wochen dank Virizon kostenfrei, gibt es nur im US-App-Store, von daher fällt das so irgendwie in die Kategorie eigentlich mir keine Meldung wert. Und eigentlich basiert auf der nämlich Grubers Argumentation, wo die 2 Wochen herkommen. Und da ist dann auch in diversen Reviews vom Virizon iPhone 4 ein Termin 13. Februar aufgetaucht. Also sowohl Herr Pog als auch Herr Gruber lassen den fallen. Nämlich so frei nach dem Motto, ja, und am 13. Februar kommt das Hotspot-Feature, was es im Moment halt nur auf iOS 4.2.6 mit dem Virizon iPhone 4 gibt, kommt das dann für alle. So frei nach dem Motto, ja, 2 Wochen kann sich Virizon mit diesem Feature in die Sonne packen und danach kriegt das eh jeder, der ein iPhone 4 hat. Ja, also Scherz an der Sache ist nämlich, dass über die The Daily-Geschichte man nämlich argumentieren kann, ja, okay, die ersten 2 Wochen mögen ja kostenlos sein, aber in 2 Wochen brauchst du ein neues iOS, weil die iPad-Abo-Funktion, die ist in 4.2.1 nicht vorhanden. Da gibt es keine Funktion für. Es gibt zwar geänderte Geschäftsbedingungen, geänderte AGBs vom iTunes Store, aber es gibt halt keine Funktion im System. Und von daher müsste dann also, wenn das The Daily-Zeug irgendwie anfängt, Geld kosten zu wollen, müsste dann irgendwie was an iOS-Änderungen runterfallen. Und dass da irgendwie ein 4.2.2 rausfällt, da glaube ich irgendwie nicht dran. Ja, weil das wäre dann schon irgendwie massiv überraschend. Da wäre es doch einfacher, wenn man dann irgendwie alle Systeme auf die gleiche Version hochhebt. Aber hey. So. Dann gibt es ein Denial of Glide-Komma auch in Java, weil nämlich genau denselben Fehler wie in PHP und zwar mit mutmaßlich auch genau derselben Zahl kriegt man in Java auch hin. Und den gibt es irgendwie jetzt auch in 2 Geschmacksrichtungen. Es gibt ihn nämlich einmal in der Ausführung, dass man den Java-Compiler in die Endlosschleife schicken kann. Also die Denial of Glide-Komma nochmal. Das ist ein Fehler, der ist vor ein paar Wochen in PHP aufgefallen, dass man, wenn man irgendwie mit Glide-Komma-Zahlen rumhantiert, eine bestimmte Zahl in egal welcher Formulierung besser nicht ins System reinschleusen sollte, weil die kriegt das PHP nicht aufgelöst. Da kriegt es keine Glide-Komma-Zahl rausgemacht, landet nämlich in der schicken Endlosschleife. Und zwar mutmaßlich wegen einem Optimierungsfehler vom GCC-Compiler, der nämlich meint, er könne das irgendwie wegoptimieren, indem er einfach die Zahlen nicht in ein Register reinpinselt, sondern sich einfach weitermerkt. Schätze es, wenn er sie in ein Register reinschreiben würde, würde der Glide-Komma-Prozessor da dran rumrunden und würde dann irgendwann sagen, okay, hier habe ich die Zahl in absolut. So, nachdem die Zahl niemals dem Prozessor direkt in die Pfoten gedrückt wird, kann der nicht sagen, hab fertig. Und genau den gleichen Fehler gibt es jetzt ganz offensichtlich auch in Java. Also ich konnte ihn reproduzieren mit einem IBM Java. Na, und die beiden Fassungen unterscheiden sich einfach darin, wann denn nun das Auflösen der Glide-Komma-Zahl passiert. Einmal ist es eben als String, wird durch den Compiler geschleust, da interessiert sich der Compiler nicht für. Da kann man dann die Runtime mit in den Amok treiben. Und einmal versucht man halt direkt eine Glide-Komma-Zahl draus zu machen. Und da versucht der Compiler halt beim Kompilieren gleich das aufzulösen und landet in seiner schicken Endlosschleife. Also ob es jetzt wirklich endlos ist, habe ich nicht ausprobiert, aber ein CPU-Kern Last kann ich auf meinem Arbeitsrechner bestätigen. Ja, huch. Oracle hat sich dazu bisher auch irgendwie noch nicht geäußert. Dann gibt es Neues aus dem H264-Kampf. Nämlich Microsoft hat ein Plugin vorgestellt, mit dem man dem Chrome-Browser H264-Features wieder beibringen kann. Na, weil da gab es ja vor einiger Zeit mal die Meldung, dass Google jetzt irgendwie für das freie, großartige Internet das eigentlich bisher meist verbreitete Videoformat an die Wand geklatscht hat. So, frei nach dem Motto, im Chrome-Browser unterstützen wir das nicht mehr, Punkt. Jetzt gibt es hier nur noch unseren Standard-Anführungszeichen. Und da gab es irgendwie bisher schon von Microsoft ein Firefox-Plugin, von dem ich nichts mitgekriegt hatte, dass man unter Nintendo dem Firefox H264 beibringen kann, weil der unterstützt das natürlich auch nicht. Und ja, da sind sie irgendwie mal kurz an ihrem Compiler vorbeigelatscht, haben das Ding irgendwie für einen Chrome durchgeschubst und jetzt kann man also auch ein Chrome H264-Plugin runterladen. Ja, Browser Wars mal anders. So, 30 Minuten haben wir und wir kommen in der Musikecke an. Nämlich mit einem Stück Musik von Elena Grace. Die hatte ich bei den noch zweistelligen Podcasts, nämlich mal einmal im Podcast. Heißt Black Roses Red. entstammt einem Album Break the Silence, was ich mir danach dann auch bei iTunes käuflich erworben habe. Und gefunden habe ich dieses MP3 damals bei GarageBand.com. Nachdem es die Seite nicht mehr gibt, habe ich keine Ahnung, ob es das Stück Musik irgendwo noch offiziell gibt. Und ob ich das jetzt hier überhaupt in einen Podcast packen darf, aber das ist mir dann weitestgehend Wurst. So, ist 4 Minuten 9 lang. Wie gesagt, gefunden bei GarageBand und zuletzt gespielt in Comport Nummer 89, wenn ich das hier gerade mit dem nassen Display richtig sehe. Ja, Comport Nummer 89. Der ist schon lange her. Na komm, einen Eintrag schaffst du noch. Nasses Display ist nass. Genau, und danach kommt dann nämlich mal zum Thema, was ist denn der böse Koran? Da gab es einen TED-Talk von einer Leslie Hazelton on Reading the Koran. 9 Minuten 33 lang, fand ich irgendwie ganz spannend. Weil so alle möglichen Behauptungen, was denn im Koran alles drinne stünde, drücken wir es mal vorsichtig aus, die Frau zumindest nicht bestätigt. So, nun bin ich nicht in der Lage, Arabisch zu lesen und kann entsprechend mich mit einem Koran nicht sinnvoll befassen, weil den gibt es ja nicht in der übersetzten Fassung offiziell. Und mir eine inoffizielle übersetzte Fassung zulegen, auch dafür ist mein Interesse für Religionen irgendwie zu gering. Aber ja, kriegt ihr dann auf die Ohren. So, und ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Mich mit Wasser bewerfen von oben. Das arme iPhone schon wieder unter Wasser setzen. Ich meine, ich weiß ja, wo das Wasser hier reinkommt. Da oben, wo mein Ohr halt beim Telefonieren hingehört. Da ist eine Öffnung, die ich eigentlich versucht habe zuzuhalten. Aber uneigentlich ist es mir zweimal nicht gelungen. Da hat er sich jetzt Wasser eingefangen. So kommt das nämlich in die Hülle rein, von wegen wasserdicht. Aber ja, so. Und dann, wenn euch hier jetzt irgendwie eine Meldung gefehlt hat, die irgendwie in der letzten Woche aber ganz doll wichtig gewesen wäre und die ich aber irgendwie überhaupt nicht im Podcast hatte und die ich vielleicht dann auch im nächsten Podcast nicht habe, dann könnt ihr mich doch einfach mal mit einem entsprechenden Hinweis bewerfen. Zum Beispiel per Mail. Mailadresse ist immer noch compiblog@googlemail.com. Hovasch. Oder bei Twitter, da heiße ich Comport. Auf Compiblog reagiere ich allerdings auch. Beziehungsweise da kriege ich zumindest mit, ob ich drauf reagiere, ist dann noch die andere spannende Frage. Oder als Kommentar im Blog. Oder was weiß ich, seid kreativ. Immerhin, eine iTunes-Review ist dann am 1. Februar noch aufgeschlagen. Dummerweise hatte der Mensch vorher schon eine Review hinterlassen und deswegen ist es immer noch nur 4. Tja, schade. Aber ja. So, und aus dem Apple Store, Alex, habe ich immer noch kein Review gesehen. Sowas. Sind die da etwa beschäftigt, die Leute? Gibt es da etwa irgendwie Leute, die nicht regelmäßig nur Podcasts hören und sich sonst irgendwie gar nicht mit Medien befassen? Skandal, Skandal. So, genau. Das dazu. So, und dann. Ah, eine Meldung, die ich vergessen hätte. Bing liest Google. Da gab es irgendwie den Vorwurf, dass irgendwie Google hatte behauptet, dass Bing von denen Suchergebnisse abgreifen würde und tralali und keine Ahnung, was da dran ist. Aber ja, so. Hab ich jetzt noch was vergessen? Scroll, scroll. Nö. In Teil 3 nicht. In Teil 1 definitiv nicht. Das hatte ich vorhin schon geguckt. In Teil 2 auch nicht. Okay, alles da. So, genau. Und dann viel Spaß mit Black Roses Red von Elena Grace. Und dem Koran, der dann nicht vorgelesen wird, ganz nebenbei. Keine Angst, ihr werdet nicht indoktriniert. So, und viel Spaß bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt und es vor allen Dingen hoffentlich weniger regnet. So.
Ask you a question, please. Promise you won't laugh at me. Honestly, I'm standing here, afraid I'll be betrayed. As twisted as it seems, I only feel love when it's in my dreams. So let in the morning light and let the darkness fade away. Can you turn my back?
You may have heard about the Quran's idea of paradise being 72 virgins, and I promise I will come back to those virgins. But in fact, here in the Northwest, we're living very close to the real Quranic idea of paradise, defined 36 times as gardens watered by running streams. Since I live in a houseboat on the running stream of Lake Union, this makes perfect sense to me. But the thing is, how come it's news to most people? I know many well-intentioned non-Muslims who've begun reading the Quran but given up, disconcerted by its otherness. The historian Thomas Carlyle considered Muhammad one of the world's greatest heroes, yet even he called the Quran as toilsome reading as I ever undertook, a wearisome, confused jumble. Part of the problem, I think, is that we imagine that the Quran can be read as we usually read a book, as though we can curl up with it on this rainy afternoon with a bowl of popcorn within reach, as though God, and the Quran is entirely in the voice of God speaking to Muhammad, were just another author on the bestseller list. Yet the fact that so few people do actually read the Quran is precisely why it's so easy to quote, that is, to misquote. Phrases and snippets taken out of context in what I call the highlighter version, which is the one favored by both Muslim fundamentalists and anti-Muslim Islamophobes. So this past spring, as I was gearing up to begin writing a biography of Muhammad, I realized I needed to read the Quran properly as I could, that is. My Arabic's reduced by now to wielding a dictionary, so I took four well-known translations and decided to read them side by side, verse by verse, along with a transliteration and the original 7th century Arabic. Now, I did have an advantage. My last book was about the story behind the Shia-Sunni split, and for that I'd worked closely with the earliest Islamic histories, so I knew the events to which the Quran constantly refers, its frame of reference. I knew enough, that is, to know that I'd be a tourist in the Quran, an informed one, an experienced one even, but still an outsider, an agnostic Jew reading someone else's holy book. So I read slowly. I'd set aside 3 weeks for this project, and that, I think, is what is meant by hubris, because it turned out to be 3 months. I did resist the temptation to skip to the back where the shorter, more clearly mystical chapters are, but every time I thought I was beginning to get a handle on the Quran, that feeling of, I get it now, it'd slip away overnight, and I'd come back in the morning wondering if I wasn't lost in a strange land. And yet the terrain was very familiar. The Quran declares that it comes to renew the message of the Torah and the Gospels, so one-third of it reprises the stories of biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus. God himself was utterly familiar from his earlier manifestation as Yahweh, jealously insisting on no other gods. The presence of camels, mountains, desert wells and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai Desert. And then there was the language, the rhythmic cadence of it, reminding me of evenings spent listening to Bedouin elders recite hours-long narrative poems entirely from memory. And I began to grasp why it said that the Quran is really the Quran, only in Arabic. Take the Fatiha, the 7-verse opening chapter that is the Lord's Prayer and the Shema Yisrael of Islam combined. It's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation. And yet the more you add, the more seems to go missing. The Arabic has an incantatory, almost hypnotic quality that begs to be heard rather than read, felt more than analyzed. It wants to be chanted out loud to sound its music in the ear and on the tongue. So the Quran in English is a kind of shadow of itself, or as Arthur Arbery called his version, an interpretation. But all is not lost in translation. As the Quran promises, patience is rewarded, and there are many surprises. A degree of environmental awareness, for instance, and of humans as mere stewards of God's creation, unmatched in the Bible. And where the Bible is addressed exclusively to men, using the second and third person masculine, the Quran includes women, talking, for instance, of believing men and believing women, honorable men and honorable women. Or take the infamous verse about killing the unbelievers. Yes, it does say that, but in a very specific context. The anticipated conquest of the sanctuary city of Mecca, where fighting was usually forbidden. And the permission comes hedged about with qualifiers. Not you must kill unbelievers in Mecca, but you can, you are allowed to, but only after a grace period is over. And only if there's no other pact in place. And only if they try to stop you getting to the Kaaba. And only if they attack you first. And even then, God is merciful, forgiveness is supreme, and so, essentially, better if you don't. This was perhaps the biggest surprise. How flexible the Quran is, at least in minds that are not fundamentally inflexible. Some of these verses are definite in meaning, it says, and others are ambiguous. The perverse at heart will seek out the ambiguities, trying to create discord by pinning down meanings of their own. Only God knows the true meaning. The phrase, God is subtle, appears again and again. And indeed, the whole of the Quran is far more subtle than most of us have been led to believe, as in, for instance, that little matter of virgins in paradise. Old-fashioned Orientalism comes into play here. The word used four times is huris, rendered as dark-eyed maidens with swelling breasts, or as fair, high-bosomed virgins. Yet all there is in the original Arabic is that one word, huris. Not a swelling breast or high bosom in sight. Now, this may be a way of saying pure beings, like in angels, or it may be like the Greek kouros or koure, an eternal youth. But the truth is, nobody really knows, and that's the point. Because the Quran is quite clear when it says that you will be a new creation in paradise, and that you will be recreated in a form unknown to you, which seems to me a far more appealing prospect than a virgin. And that number 72 never appears. There are no 72 virgins in the Quran. That idea only came into being 300 years later, and most Islamic scholars see it as the equivalent of people with wings sitting on clouds and strumming harps. Paradise is quite the opposite. It's not virginity, it's fecundity, it's plenty, it's gardens watered by running streams. Thank you.